نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، بارك الله فيكم. Wir haben in den vorigen Unterrichten über die Geschichte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen. Sira bedeutet Geschichte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sein Lebenslauf, wie er gelebt hat, was er gemacht hat. Es wird alles, was mit ihm verbunden war. Und da haben wir in den vorigen Unterrichten vieles erklärt. Und zuletzt haben wir erklärt, wie die Lage in Mekka geworden war. Die Muslime wurden gefoltert, verfolgt, misshandelt, manche von ihnen wurden getötet, damit sie den Islam verlassen, und sie haben das nicht getan. Natürlich machen wir weiter, inshallah, heute. Und es ist eine Regel, wenn du deine Religion nicht praktizieren kannst, dann hast du die Möglichkeit auszuwandern. Und hier kommen wir zu ein Ereignis in der Sira. Und dieses Ereignis war wichtig. Die erste Auswanderung nach Al-Habasha, nach Abyssinien. Die erste Auswanderung nach Abyssinien. Die Muslime wurden, wie ich schon gesagt habe, getötet, gefoltert, misshandelt. Da gab es natürlich nur eine Möglichkeit, dass sie ihre Religion praktizieren. Und das ist woanders, nicht in Mekka. Die dürften nicht mehr. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat ihre Lage betrachtet. Dann hat er ihnen gesagt, am besten ist, dass ihr nach Abyssinien auswandert. Es gibt dort einen König. Ist ein gerechter König. Keiner wird bei ihm ungerecht behandelt. Und das ist ein gutes Land. Ihr bleibt dort. Ihr bleibt dort, bis Allah subhanahu wa ta'ala euch einen Ausweg gibt von eurer Lage. Dann haben die Muslime sich versammelt. Die waren 10 Männer und 4 Frauen oder 10 Männer und 5 Frauen. Und der erste, der ausgewandert war, war Uthman, radhiyallahu alayhi, Uthman ibn Affan, mit seiner Frau, die Tochter von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ruqayya. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, möge Allah mit ihnen, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen sein. Der erste, der nach Lut alayhi salam mit seiner Familie auswanderte, ist Uthman. Die Muslime sind nach Abyssinien. Sie sind von Mekka in Richtung Küste, hier Rotes Meer Küste. Dort haben sie ein Schiff gemietet und dann waren sie dann in Abyssinien. Natürlich, die Leute von Mekka, die wollten sie haben, aber sie haben hinter ihnen Reiter geschickt, aber sie haben sie nicht gefunden. Und so waren die Muslime in Abyssinien, dort bei einem König. Er hieß Negus al-Najashi. Natürlich, die Bezeichnung für ein Oberhaupt von Abyssinien ist Negus. Der hat einen anderen Namen. Aber seine Bezeichnung, das ist wie zum Beispiel, wenn du sagst König oder wenn du sagst Kanzler oder Kaiser und sowas. Al-Najashi, das wird der König von Abyssinien in damaliger Zeit, war ein sehr guter Mann, war ein Christ und er war gerecht. Und er hat die Muslime dort empfangen. Wichtig ist hier vielleicht, dass ich etwas erkläre, weil das mit diesem Thema zu tun hat. Und zwar, wie wichtig ist die Auswanderung und wann wird eine Auswanderung als richtig bezeichnet und wann ist es als obligatorisch oder als erwünscht. Passt auf, Auswanderung, der Grund für die Auswanderung musste eigentlich die Religion sein. Musste die Religion sein. Auswanderung heißt, dass man ein Land verlässt und in ein anderes Land auswandert. Dieses Land, in dem man war, wenn man in diesem Land die Religion praktizieren kann und den Islam leben kann, Da braucht man nicht aufzuwandern. Aber wenn man den Islam nicht praktizieren kann und nicht leben kann, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder ist das Pflicht, dass man auswandert, wenn der Muslim in Sicherheit nicht leben kann und überhaupt nicht vom Islam zeigen kann und praktizieren kann, dann muss man auswandern. Aber wohin? In ein Land, in diesem Land, kann der Muslim die Religion praktizieren und kann der Muslim in Sicherheit leben. Wenn man den Islam zum Teil praktizieren kann und man kann zeigen, dass man Muslim ist, dann ist die Auswanderung nicht unbedingt Pflicht, sondern dass es empfehlenswert. Und hier kommen wir zu einem bestimmten Punkt, was sehr wichtig ist. Was werden die Leute genannt, die ihre Länder, die Muslime sind und die ihre Länder verlassen haben, und in ihren Ländern können sie beten, können sie ihre Religion praktizieren, und sie sind nach Deutschland oder nach Europa oder nach Amerika und sonst in Länder ausgewandert, oder die sind nach Länder gekommen. Diese Länder, du kannst deine Religion nicht praktizieren, zum größten Teil. Was heißt das? Heißt das Auswanderung? Auf keinen Fall. Das ist keine Auswanderung. Auswanderung heißt, dass du die Nicht-Muslime Länder verlässt und dass du in muslimischen Ländern auswanderst. Und nicht umgekehrt. Nicht umgekehrt. Bei bestimmten Ländern ist es okay, dass man vielleicht. Aber wohin? Es gibt viele Länder. Es gibt viele Leute. Man kann den Islam heutzutage praktizieren. Nur viele Leute sagen, nein, du kannst nicht. Doch, du kannst. Du kannst zum Teil. Und wenn man die Lage heute in diesen Ländern vergleicht mit der Lage in anderen Ländern, dann subhanallah, wenn du das Gleiche machst wie hier, dann kannst du das woanders tun. Ich gebe ein Beispiel da. Eine Person, die spricht nicht viel über Islam, der geht nicht in die Moschee, der kommt nur am Freitag in die Moschee, der zeigt die Sunna nicht, der lernt den Islam nicht. Kann diese Person heutzutage in fast allen arabischen oder sogenannten muslimischen Ländern leben? Natürlich. Das kann dann kein Problem. Okay, was ist der Unterschied dann zwischen zum Beispiel einem europäischen Land oder amerikanischen Kontinent und zwischen diesen Ländern? Was ist der Unterschied? Es gibt keinen Unterschied. Aber der größte Unterschied ist dann, ich meine von Praktizierung, der größte Unterschied ist hier, hier sind die meisten Nicht-Muslime und dort sind die meisten Muslime und lieber unter Muslimen leben als unter Nicht-Muslimen. Und das ist klar in diesem Zusammenhang. Deshalb, barakallahu fikum, musste man aufpassen, weil manche Leute sagen, ja, wir sind Auswanderer. Wir sind keine Auswanderer. Wir sind keine Auswanderer. Auswanderer sind die Leute, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn jemand Muslim geworden ist in Deutschland und da verlässt man Deutschland und da lebt man angenommen in Marokko oder zum Beispiel in der Türkei oder da lebt man, so könnte man sagen, ja, das ist Auswanderer. Aber nicht umgekehrt. Und wir reden hier zwischen Muslimen leben. Abgesehen davon von System dieser Länder. Was sie vom politischen System haben. Ich rede nicht über Politik. Ich rede über die Leute. Wo sind Muslime? Wo kannst du Adhan hören? Wo kannst du dein Gebet? Ich meine, und da habe ich gesagt, und ich wiederhole nochmal, was ich gesagt habe. Eine Person lebt hier zum Beispiel in Deutschland. Diese Person, der kommt nur einmal in der Woche in die Moschee. Der will nur 10 Minuten kommen. Bei manchen Moscheen, Freitagsgebet dauert 7 Minuten. Wenn der Imam 10 Minuten macht, dann wird er gekündigt. 7 Minuten. Das wird 7 Minuten pro Woche, kennt er den Islam. Ja, okay. Und was macht diese Person hier? Der handelt mit Zinsen. Der verkauft Haram. Der kauft Haram. Der lernt die Religion nicht. Okay, was ist dann? Was ist die Notwendigkeit, dass man hier bleibt? Euro. Geld. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. So, aufpassen, barakallahu fikum. Hijra, Auswanderung, ist für Allah subhanahu wa ta'ala und ist, dass man das Land verlässt, in dem man den Islam nicht praktizieren kann, in dem man nicht in Sicherheit die Religion praktizieren kann und in ein anderes Land lebt. Angenommen, können wir hier in diesem Land, in Deutschland, wenn wir das nicht mehr können, dass wir unsere Religion praktizieren, dann sind wir verpflichtet, auszuwandern. Da sagt man, wohin? Ja, wohin? Da musst du suchen. Da musst du suchen. Und sowieso, das kommt bald. Ich meine, das kommt bald. Gestern waren wir im Infostand in der Stadt und wir haben komische, neue Meinungen gehört. Ja, man sagt ja, wir wollen keine Moscheen in diesem Land. Wir wollen euch nicht. Geht in die Türkei, macht Moscheen. Könnt ihr leben, okay, aber ohne Moscheen. Ohne Islam. Uff. Seit wann ist diese Meinung im Lauf? Das ist neu. Es gab solche Meinungen nicht. Aber subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala prüft uns jetzt, damit Allah subhanahu wa ta'ala zeigt, wer richtig ist und wer falsch ist, wer gläubig ist und wer nicht mit Allah subhanahu wa ta'ala spricht. Barakallahu fikum, in dieser Zeit auch ein Ereignis, was sehr wichtig war, das war, dass Umar radiallahu anhu den Islam angenommen hat. Umar hat den Islam angenommen und wir wissen, dass Umar gegen die Muslime war. Er hat die Muslime gefoltert und er war sehr stark und sehr hart gegen die Muslime, bevor er den Islam angenommen hat. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat Bittgebet gemacht, dass Allah subhanahu wa ta'ala Umar zum Islam, Entschuldigung, dass Allah subhanahu wa ta'ala Umar recht leitet. Bevor Umar den Islam angenommen hat, gab es Zeichen. Ein Zeichen von diesen Zeichen, Abdullah bin Abi Hafma, eine Frau, eine Gefährtin von unserem Propheten Muhammad Sassan, die Frau von Amir ibn Rabi'a. Abdullah und Amir, sie sind auch nach Abyssinien ausgewandert. Die waren von diesen Leuten, die ausgewandert sind. Sie wollten auswandern und auf dem Weg ist Amir weggegangen, er wollte was bringen und Abdullah war Allah. Dann kam Umar und er hat sie begrüßt. Er hat ihr gesagt, wohin? Dann hat sie ihm gesagt, ja, wir suchen uns ein Land, in dem wir unsere Religion praktizieren können. Ihr habt uns gefoltert und ihr habt uns keine Möglichkeit gegeben, dass wir den Islam praktizieren. Umar sagte ihr, möge Allah mit euch sein. Dann ist Umar weggegangen und dann kam Amir, ihr Mann. Da sagte ihm, Abdullah bin Abi Hafma, sagte ihm, hättest du nur Umar gesehen, wie er weich war und er war traurig, dass wir Mekka verlassen. Er hat gesagt, was meinst du? Hast du, vielleicht überlegst du dir oder hast du die Hoffnung, dass Umar den Islam annimmt? Da hat sie ihm gesagt, ja, ich habe diese Hoffnung. Da hat sie gesagt, Wallah, wenn der Esel von der Familie von Al-Khattab den Islam annimmt, dann wird Umar den Islam nicht annehmen. Das wird der Esel, wenn er den Islam annimmt, aber Umar nicht. So hat man gedacht von Umar, radhiyallahu anhu, bevor er damals den Islam angenommen. Auf jeden Fall, Umar ist weiter und er hat die Muslime gesehen und er hat gehört, was die Muslime sagen. Es gibt natürlich eine Geschichte mit seiner Schwester und mit Khabbab und mit ihrem Mann, Sa'id ibn Zayd, wie Umar den Islam angenommen hat, aber es gibt keine Bestätigung. Es gibt keine Bestätigung, dass diese Geschichte sozusagen authentisch ist. Auf jeden Fall, Umar wollte den Propheten Muhammad s.a.w. töten und er ist weggegangen und jemand hat ihm, ist zu ihm gegangen. Auf dem Weg hat jemand ihm gesagt, bevor du zu den Leuten gehst, dann geh zu deiner Schwester, die den Islam angenommen hat. Er ist gegangen zu ihr, er hat die Tür gebrochen und ist reingekommen und er hat sie und ihren Mann geschlagen und dann hat man ihm etwas vom Islam und vom Koran vorgetragen und Umar hat in diesem Moment sozusagen Weiche gezeigt und er ist zum Propheten gegangen und er hat den Islam angenommen. Eigentlich wollte er den Propheten töten, aber er ist gegangen und dann hat er den Islam angenommen. Und natürlich, das war eine große Sache, dass Umar, ein Führer, ein tapferer Mann von Mekka, dass er den Islam annimmt. Und die Sahaba sagten, wir könnten den Islam nicht zeigen, bis Umar den Islam angenommen hat. Das war natürlich etwas groß. Und damals war die Situation so, wenn als die Führer die Religion angenommen haben, dann haben die normalen Leute gesagt, bestimmt ist diese Religion gut. Und deshalb haben unsere Führer diese Religion angenommen. Und Umar, als er den Islam angenommen hat, er ging zu den Leuten, er hat gesucht, jemanden gesucht in Mekka. Und dieser Mann war sozusagen wie ein Sender. Das ist Medienorgan. Er hat ihm gesagt, weißt du was, ich habe den Islam angenommen. Und dieser Mann ist zu den Leuten gegangen. Und er hat den Leuten gesagt, Umar hat den Islam angenommen. Radwallah Ali. Haben die Leute davon gewusst, dass Umar den Islam angenommen hat. Und Umar radwallahu alayhi ist natürlich zu ihnen gegangen und er hat das verkündigt, dass er den Islam angenommen hat. Dann kamen die Leute und sie haben gegen Umar gekämpft. Von früh bis Abend. Bis Abend, bis Al-As ibn Wa'il al-Sahmi gekommen ist und der hat gemerkt, dass sie Umar töten wollten, aber er hat ihm gesagt, nein, Umar ist unter meinem Schutz und so ist Umar geblieben. Natürlich, das war ein sehr wichtiges Ereignis, dass Umar den Islam angenommen hat, weil die Muslime so stark geworden sind. Es gab Abu Bakr, der den Islam angenommen hat, Uthman, Abdurrahman ibn Auf und dann kommt auch Umar ibn Khattab, das war natürlich sehr viel. Und so waren auch die Mekkaner, die könnten das nicht mehr glauben, dass die ihre Führer und ihre Kämpfer und sowas den Islam annehmen. Umar hat den Islam angenommen, Hamza hat den Islam angenommen, viele von den tapferen Gefährten von unserem Propheten Muhammad s.a.w. und von den Führern von Mekka haben den Islam angenommen. Das heißt, die Muslime waren dann eine Gefahr für die Mekka, weil sie sich vermehrt haben und weil sie immer mehr geworden sind. Was ist die Lösung? Dann haben die Mekkaner, die Familien, sich versammelt und sie haben entschieden, dass sie den Propheten Muhammad s.a.w. töten. Und sie haben verlangt von der Familie vom Propheten, dass sie den Propheten ausliefern. Früher war das so. Jede Familie war stolz. Das wird die Familie, die sind alle zusammen und die sind stolz für ihre Abstammung. Und keine Familie hat sowas getan, dass sie ihre Kinder ausgeliefert an anderen. Auch wenn sie schlecht gemacht haben. Das haben wir auch schon gelernt. Bei den Arabern vor dem Islam war die Sache so. Du gehörst zu diesem Stamm. Egal was dein Stamm macht. Ob gut oder ob schlecht, du bist mit ihnen. Und du bist für sie. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. von Bani Hashim ist, dann hat man gesagt, ja, wir verlangen von ihnen, dass sie uns den Propheten ausliefern. Abu Talib war sozusagen der Führer von Abu Hashim. Der war der Onkel vom Propheten. Er sagte, nein, wir liefern den Propheten nicht aus. Sie werden ihn töten. Und dann hat Abu Talib die Leute von Bani Hashim, von der Familie von Hashim und von Muttalib, der hat sie alle gesammelt und die waren in eine Schlucht im Berg. Und das ist Sha'b Bani Hashim. So Schlucht von Bani Hashim und das ist so ein Engpass zwischen zwei Wegen. Und dort sind sie geblieben, weil dort sicher ist. Die Leute können sie nicht angreifen. Was haben die Mekkaner gemacht? Die haben gesagt, okay, die haben sich versammelt und dann haben sie einen Vertrag geschrieben und die haben das in Al-Ka'ba auf die Wand gebracht, dass sie mit der Familie von Bani Hashim al-Muttalib, dass sie von ihnen nicht heiraten und dass sie auch ihnen keine Frauen geben, dass sie von ihnen nicht kaufen und ihnen nicht verkaufen und dass sie boykottieren total. Wie heute Boykott. Das wird Boykott oder Embargo. Embargo sozusagen. Gar nicht. Kommt rein, gar nicht, geht raus. Damit die Leute entweder sterben oder die geben den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa frei. Sie haben das geschrieben und an die Kaaba das gebracht. Natürlich, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und die Familie von ihm, die sind 2 bis 3 Jahre in dieser Situation geblieben. Und das war sehr schwer. Das war sehr schwer. Wie haben die Leute dann Essen bekommen? Das war durch die Verwandtschaft. Das heißt, es gibt jemanden zum Beispiel, der nicht direkt von der Familie ist, aber der hat Verwandten, die bei Bani Hashim sind, der hat ihnen etwas Essen gegeben. In der Nacht, die haben das sozusagen eingeschleust und so weiter. Eines Tages hat Hakim ibn Hizan, Allah alayhi, der war kein Muslim natürlich damals, der wollte Essen zu seiner Tante Khadija. Khadija, die Frau von unserem Propheten Muhammad sallallahu alayhi, der wollte ihr Essen bringen, geben. Dann hat Abu Jahl ihn getroffen, der hat ihm gesagt, nein, du bringst ihr kein Essen. Der hat gesagt, doch. Nein, doch. Und so, dann kam einer, der hieß Abu al-Bukhtari, Abu al-Bakhtari ibn Hisham. Diese Person sagte, was ist los mit dir? Lass ihn, der will seine Tante Essen geben. Und dann gab es Schlägerei unter ihnen. Das war der direkte Grund dann, dass die Leute diesen Embargo sozusagen ungültig gemacht haben oder annulliert haben. Also wir haben gesagt, das geht nicht, die sind unsere Leute, unsere Verwandten, das geht nicht. Und in dieser Zeit auch sind die Leute, die von Al-Habasha, die in Habasha waren, das wird in Abyssinien, heute sozusagen Äthiopien, die dort waren, die sind zurück nach Mekka gekommen. Aber sie können nicht so einfach Mekka betreten. Warum? Weil die sozusagen verfolgt waren von den Mekkanern. In dieser Zeit auch sind die Leute, wir sind jetzt im Jahre zwischen 5 und 6 nach der Botschaft. Nach der Botschaft. Das wird nach dem, das wird der Prophet Muhammad war so 45, 46 Jahre alt. In dieser Zeit sind die Leute von Abyssinien zurück. Sie haben gehört, dass die Lage in Mekka sich verbessert hat, nachdem Umar den Islam angenommen hat und so, dann kamen sie zurück. Aber sie konnten nicht einfach zurückkommen nach Mekka, deshalb mussten sie, jeder von ihnen, musste jemanden nehmen als Beschützer von den Leuten. Und das heißt Al-Jiwar. Al-Jiwar, das ist, dass jemand zu jemandem von Mekka kommt und der Mekkaner, der nimmt ihn unter seinen Schutz. Und keiner kann ihm was tun. Von diesen Leuten, die waren viel, aber von diesen Leuten speziell war eine sehr schöne Geschichte, und das war die Geschichte von Uthman ibn Maz'un. Uthman ibn Maz'un. Die Namen, ich weiß, dass die Namen ein bisschen schwer sind auf Deutsch, aber wenn man über Geschichte spricht, dann muss man auch Namen lernen. Das ist so einfach. Damit man weiß, mit wem man zu tun hat. Uthman ibn Maz'un war einer von Sahaba, die in Abyssinien waren, der zurückgekommen ist. Und weil er verwandt war mit Al-Walid ibn al-Mughira, dann hat er seinen Schutz genommen. Al-Walid ibn al-Mughira war ein Führer von den Führern von Mekka. Osman war dann in Sicherheit. Und keiner konnte ihm was Schlechtes tun. Aber Osman sieht, Uthman ibn Maz'un, nicht Uthman ibn Affan, nicht der dritte Khalif. Ein anderer ist der Uthman ibn Maz'un. Der sieht aber, was mit den Muslimen passiert. Der Prophet, der wurde boykottiert. Die Muslime, die wurden schlecht behandelt und so weiter. Und er sieht das mit seinen Augen. Dann ging er zu Al-Walid Mughira. Der sagte ihm, ich lebe gut und ich lebe in Sicherheit. Aber ich sehe, was mit meinen Brüdern passiert. Die wurden gefoltert. Und das ist ein Mangel in meiner Religion, dass sie so leben und ich nicht. Deshalb, ich will deinen Schutz nicht mehr. Und ich will den Schutz von Allah wie meine Brüder. Der hat ihm gesagt, hat jemand dir was getan? Der hat gesagt, nein. Aber ich will den Schutz von Allah haben Ich würde das Allah subhanahu wa ta'ala mich beschützen. Da hat ihm gesagt, du hast meinen Schutz genommen, öffentlich, dann gehen wir in die Moschee und du sagst das vor den Leuten, dass du meinen Schutz nicht mehr haben willst. Die Gegend, der hat gesagt, der hat mich beschützt, der war treu zu mir. Osman sagt, über Walid Mughira. Wenn ein Muslim die gerecht ist und die Wahrheit sagt, nicht, dass er gesagt hat, nee, der war schlecht und sowas, nein. Der hat gesagt, der war gerecht zu mir und der hat mich beschützt, aber ich will den Schutz von Allah und nicht von einem Menschen. Dann hat er ihn verlassen. Sie gingen und Uthman Mud'un saß in einer Sitzung von den Leuten von Mekka und ein Dichter hat was gesagt. Er hat gesagt, alles außer Allah ist vergänglich. Ist sterblich. Alles, was außer Allah ist. Der hat ihm gesagt, du hast recht. Dann sagte der Dichter, und jede Vergnügung oder Huld ist bestimmt auch vergänglich. Osman sagte ihm, nein, du hast falsch gesagt. Der Lohn und Vergnügung und Huld des Paradieses ist nicht vergänglich, ist ewig. Dieser Dichter hieß Labid ibn Rabi'a, stand auf, der hat gesagt, Leute von Mekka, seit wann werden die Leute oder werden die Dichter bei euch beleidigt in eurem Beisein? Dann stand eine Person und er hat Osman auf sein Auge geschlagen, das Auge kam zum Bluten. Dann sagte Walid ibn Mughira ihm, mein Neffen, du warst doch gut unter meinem Schutz. Schau mal jetzt, was mit dir ist. Komm zurück zu meinem Schutz. Keiner wird dir was tun. Er hat ihm gesagt, nein. Ich bin unter Schutz von Allah subhanahu wa ta'ala und er ist stärker und größer als du. Das heißt, sein Schutz ist stärker und größer. Und dann sagt der Osman, die andere Auge, die heil ist, die beneidet, das beneidet das Auge, das verletzt ist. Und dann sagt er, das ist Gedicht so, sagt er, mein Auge, wenn einer, der die Wahrheit nicht angenommen hat, verleugnet hat, wenn er mein Auge verletzt hat, für Allah subhanahu wa ta'ala, dann werde ich diesen Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Das heißt, für diese Prüfung. Und wenn ihr behauptet, dass ich irregegangen bin und dass ich falsch bin, ich lebe nach der Religion von Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. So sollten wir eigentlich sein, dass wir für unsere Religion opfern und dass wir Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und dass wir Geduld zeigen. Nicht, weil Iyadu Billah heutzutage, dass die meisten Muslime Angst vor den Leuten haben, aber die haben keine Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Für Sünden machen sie alles, was sie wollen, aber wenn die Leute sagen nein, dann haben sie Angst. Das ist der Unterschied zwischen diesen Leuten, damals, Sahaba radiallahu anhu, und zwischen uns heutzutage. Auch von den Leuten war Abu Salama ibn Abd al-Asad. Abu Salama ist seine Mutter ist die Schwester von Abu Talib. Das heißt, Abu Talib ist sein Onkel. Der kam und der hat den Schutz von Abu Talib genommen. Dann kamen die Mekkaner zu Abu Talib. Die haben gesagt, du beschützt jetzt Mohammed und du beschützt den auch. Das akzeptieren wir nicht. Hier, Abu Lahab, der Gegner des Islam. Der hat etwas bekommen und der stand auf. Der hat ihnen gesagt, ihr habt übertrieben. Entweder lässt ihr Abu Talib in Ruhe oder werde ich zu seiner Seite wechseln. Ich werde auf seiner Seite sein. Abu Lahab, der Schlimmste. Der wollte auf der Seite von Abu Talib werden. Als die Mekkaner das sahen, haben sie gesagt, okay, lass das. Okay, der kann uns ihm Schutz gewähren. Also, es gab Momente, dass die Leute aus jetzt Nationalgefühl oder dieser Familienstammgefühl etwas gemacht haben. Aber allgemein, die Mekkaner waren gegen den Islam, außer die Muslime, die gefoltert wurden, waren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala natürlich uns bewahren und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Verständnis geben von dem, was wir sagen. Wir müssen auch Parallelen ziehen. Als Muslim wird dein Leben nicht immer leicht sein. Denk niemals, dass dein Leben leicht ist und sowas. Wir haben in vor ein paar Jahren leicht gelebt. Wir können alles sagen, was wir wollen. Wir können in Moschee beten, wie wir wollen und sowas. Aber die Lage hat sich geändert. Jetzt sind wir in einer Prüfung, weil die meisten Leute gegen uns geworden sind. Die wollen den Islam nicht. Und es gibt sozusagen eine gerichtete, gezielte Methode gegen den Islam, um den Islam zu vernichten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala den Islam und die Muslime bewahren. Und egal, was diese Leute machen, die werden den Islam nicht vernichten können. Aber wir sind die Verlierer, wenn wir unsere Religion verlassen. Wir können aus diesen Geschichten, die wir von Sahabe erzählen und aus Sira von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lernen, wie ein Muslim sein sollte. Fürchte erstmal Allah und nicht die Leute. Vertraue auf Allah und nicht auf Leute. Sei treu zu deinem Glauben, wie du treu zu Euro bist und an Arbeit bist, sei auch treu zu deinem Schöpfer, der dir alles gegeben hat. So sollten wir sein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ذَلِكُ إِنَّمَا ذَلِكُ مِنْ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ. Das ist der Shaitan, der seine Anhänger Angst macht. فَلَا تَخَافُوهُ وَخَافُونِي. Hab keine Angst vor ihnen. Diesen Menschen wie ihr. Fürchtet Allah. Wir haben keine Angst vor den Menschen. Diesen Menschen wie wir, die können uns weder Leben schenken, noch sterben lassen. Das macht Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wir vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir wollen unsere Religion richtig praktizieren. Und wir wollen weiter sozusagen den Islam ehren, indem wir den richtigen Islam praktizieren im Leben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das nächste Mal, inshallah, reden wir über Qissat al-Gharaniq. Al-Gharaniq. Und das ist eine Geschichte, die wir, inshallah, das nächste Mal erklären. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen.